Ihr Lieben, es ist schön, wieder einmal bei euch zu sein. Heute, wie wir es gerade gehört haben, ist ja der sogenannte Jubelsonntag. Der eine oder andere wird es ja in der Losung gelesen haben. Und ich danke auch dem Lobpreisteam für diese freudige Einstimmung. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn eigentlich Jubel? Der Duden sagt, eine laute Bekundung großer Freude durch Rufen, Jauchzen und Schreien. Das ist Jubel, also etwas sehr Emotionales. Meine Frage heute an dich, ja, ich weiß, es ist Corona-Zeit, aber wann hast du das letzte Mal gejubelt? Oh, gerade eben, schön. Vielleicht kann der eine oder andere nach der Predigt davon ein Zeugnis geben. Ich habe mich gefragt, kann die deutsche Mentalität überhaupt jubeln? Mal von Fußball oder einem Konzert abgesehen? Ich dachte so an die Kanzlerin beim letzten WM-Spiel, was wir gewonnen hatten. Ihr erinnert euch, sie sprang auf, riss die Hände nach oben. Eine verhaltene Jubelreaktion, aber eine schöne emotionale Regung. Den Jubel erwartet man in einer ausgelassenen Nation, wie vielleicht Israel oder in einer afrikanischen Gemeinde. Jubelnd kommt oft unser Enkelkind der Oma und mir dem Opa entgegen. Laut kreischen rennt es auf uns zu. Das ist total entzückend. Das macht richtig Freude. Vielleicht heißt es deswegen auch, werdet wie die Kinder. Weil diese emotionale, unbelastete, ungetrübte Leichtigkeit wohl oft nur noch den Kindern innewohnt. Ich habe in der Bibel nachgeschaut und ja, online geht das ja ganz schnell. Wie oft steht denn Jubel in der Bibel? Dutzende Mal. Dutzende Verse zum Thema Jubel. Jubel im Himmel, Jubel unter den Menschen und sogar Jubel aus der Schöpfung. Und stellvertretend möchte ich euch einen Vers aus dem Jesaja-Buch Kapitel 55, den Vers 12 vorlesen, wo es heißt, denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Ist das nicht wunderbar? Also nicht nur die Menschen, sondern auch die ganze Schöpfung jubelt Gott zu. Ich habe gestern ein kleines Video gesehen, wo ein kleiner schwarzer Junge in Afrika oder vielleicht auch in Amerika, ich weiß es jetzt nicht, getauft werden sollte. Und er steht dort so mit seinem Pastor in dem Taufbecken und der Pastor hat noch so eine große Geste und der Junge in seiner Not, so ungefähr beim ersten Kopfsprung in das Wasser, wird er sich gefragt haben, wie lange kann ich denn jetzt noch die Luft anhalten? Jetzt stehe ich schon so lange hier und taucht sich auf einmal blitzschnell unter, vollkommen unter Wasser. Springt dann nach oben, reißt die Hände nach oben und jubelt. Der Pastor ein bisschen irritiert, hat sich aber dann von der Freude des Jungen anstecken lassen und jubelte mit. Jetzt wird der redliche Baptist vielleicht sagen, nun, das war aber nicht ganz im Sinne des Erfinders, so aus eigener Kraft, so einfach in das Leben wieder hochzukommen, wenn man doch eigentlich aus der Geste des Todes, aus dem Wasser symbolhaft, aus dem Tod in das Leben wieder hineingehoben wird. Aber der Pastor hat sich einfach von dieser Freude anstecken lassen. Und das ist das Thema. Freude ist ansteckend. Und das wollen wir heute ein Stück mitnehmen in diesen Gottesdienst und aus diesem Gottesdienst. Und da sind wir bei dem Thema und ich möchte euch mit einem Wort aus dem Lukas-Evangelium den Bogen spannen von der Freude über den Sünder bis hin zur Buße. Und da heißt es in Lukas Kapitel 15, Vers 10, dort sagt Jesus, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Dieser Vers steht im Kontext vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und die ja alle wiedergefunden wurden mit großer Freude. Und da setzt Jesus ein und sagt, genau so wird man sich im Himmel freuen, wenn ein Sünder Buße tut. Wir sehen hier, die Freude steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Sünde und der Buße. Und wenn wir uns fragen, was vergällt uns eigentlich die Freude, dann hat das eben auch oft mit Sünde zu tun. Sünde und Buße sind ja heute so uncoole, so unmoderne Wörter. Heutzutage wird die Allgemeinheit bei Sünde eher an die Sahnetorte und bei der Buße an den Bußgeldkatalog denken. Und selbst wenn ein Mensch von heute noch die 10 Gebote wüsste, dann würde er sie vielleicht so durchdeklinieren: Gott, ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt, aber der Sonntag ist mir heilig, da kann ich schön ausschlafen. Meine Eltern sind mir wichtig, ja, ich will ja schließlich etwas erben. Umgebracht? Nein, habe ich noch keinen. Verheiratet sein, finde ich gut. Stehlen? Nein, stehlen macht man nicht. Aber bei der Wahrheit versuche ich zumindest mehr dran zu bleiben als andere. Also Sünde verspürt man mitunter heute gar nicht mehr so. Am Ende hat Jesus ja nicht nur die 10 Gebote, und im Judentum gibt es ja noch viel, viel mehr Gebote, in 2 Geboten zusammengefasst, in dem sogenannten Doppelgebot. Ihr kennt das. Es steht im Markus-Evangelium Kapitel 12 in den Versen 30, 31 und ich zitiere aus der Schlachterübersetzung. Dort heißt es: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zitat Ende. Und wenn wir dazu noch diese erwartete Liebe an der Reinheit von Korinther 13 und am Ende vielleicht sogar noch mit der Feindesliebe an uns spiegeln, dann sehen wir die ganze Dramatik unseres Versagens, wo Luther dann sagt, das ist Sünde. Deswegen musste Gott mit Jesus reagieren, weil der gefallene Mensch diesem Anspruch, dieser reinen Liebe nicht zu 100% gerecht werden kann. Denn den absoluten Maßstab, den finden wir im Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 10, wo es heißt: Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Punkt dagegen verstößt, der ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Das ist hart. Sünde. Das ist so ein moralisch angesäuerter Begriff, aber heißt eigentlich übersetzt Zielverfehlung. Also so wie wenn ein Bogenschütze nicht genau trifft, daneben schießt, oder wie wir unsere Bestimmung, die Gott uns aufgetragen hat, verfehlen, daneben schießen. Ich habe früher immer gerne Science Fiction angeschaut. Da kann man über das Bild von einem großen Mutterschiff nachdenken, was so riesig dahin gleitet. Und wenn man das mal so in einem Film gesehen hat, und dann die kleinen Raumschiffe daneben, da mutet immer so ein Mutterschiff an, als wäre es größer als eine ganze Stadt. So schwebt es durch den Raum. Und so ein Mutterschiff sendet einen Leitstrahl aus für die, die zum Mutterschiff gehören. Ja, das ist so eine Frequenz, wo man im Prinzip dann genau in das Mutterschiff hineinschweben kann. In so einem kleinen Raumschiff, wo ja meistens auch nur einer drin gesessen hat, ihr kennt diese kleinen Raumschiffe, damit diese auch nach Hause zurückfinden, damit man genau dieses Gate, dieses Tor, diese kleine Öffnung in diesem riesigen Schiff, dieser riesigen Stadt dann auch genau treffen und hineinschweben kann. Das geht nämlich nicht, wenn man das nur will, sondern du brauchst dazu diesen Leitstrahl. Genauso sendet Gott pausenlos seinen Leitstrahl auf der Liebesfrequenz durch Jesus Christus in die Welt. Pausenlos. Viele Menschen nehmen diesen Leitstrahl gar nicht wahr. Sie irren förmlich in ihrem kleinen Raumschiff umher und denken: Ach, lasst uns noch einmal richtig Gas geben und Spaß haben. Und wenn dann der Sprit alle ist, dann ist eben alles vorbei. Weltraumschrott. Zielverfehlung. Es ist so ähnlich wie beim alten Röhrenradio meiner Oma, wo man die Frequenz, damals musste man noch so den Deutschlandfunk suchen. Ja, meine Oma war an der polnischen Grenze beheimatet. Das war dort schwierig. Und da musste man diesen Drehregler ganz fein einstellen. Und das war noch so ein ganz großes Holzradio, um dann diesen Sender auch wirklich klar zu empfangen. Und jede Art von Hintergrundrauschen war im Prinzip Sünde. Das muss man sich als Sünde vorstellen. Das heißt, wir müssen diesen Drehregler, unsere Aufmerksamkeit gegenüber Gott, immer wieder neu nachjustieren, um auch richtig zu hören. Und wenn wir dann die richtige Frequenz eingestellt haben, dann bringt es der Heilige Geist als eine Resonanz in uns. Also das Radio kann er nicht sprechen, es empfängt Frequenzen, die dann im Lautsprecher als eine Resonanz übertragen werden. Und diese Resonanz in uns bringt dann der Heilige Geist auf den Punkt, dass eben nicht nur mein Verhalten zählt, sondern auch meine Gedankenwelt zur Disposition steht. Das ist die Feinheit, wo Jesus darauf aufmerksam macht, zum Beispiel beim Thema Ehebruch, eben so einer Sünde, die uns geläufig ist, die wir kennen, wo er sagt, wenn man nur eine Frau begehrlich ansieht, mit ihr dann schon die Ehe gebrochen hat, nur wenn man sie ansieht, so fein, so glasklar, so rein schaut Gott. Selbst wenn du das Ziel in deinem Mutterschiff mit deinen eigenen Werten, mit den groben, deklinierten Geboten, die ich vorhin gesagt hatte, schon im Fokus hast, du siehst aus dem Cockpit schon das Himmelreich und visierst es an, dort will ich hin, wird die unbereinigte Sünde an dir, und wenn sie noch so klein ist, und wenn es nur ein Gedanke ist, so an dir kleben wie ein negatives Magnetfeld und wird dich von diesem Kurs nach Hause abweichen lassen. Ohne die Kurskorrektur von Jesus wirst du knapp oder weiter an diesem Ziel vorbeirauschen. Vielleicht könnt ihr euch am Anfang der Pandemie noch erinnern, als tausende Deutsche überall auf der Welt im Urlaub verstreut waren. Die waren in Not gekommen. Zum einen, wenn du irgendwo auf der Welt bist, du hast ja nicht die medizinische Versorgung wie in Deutschland und irgendwann wird der Flugverkehr eingestellt und du kommst nicht mehr heim. Und die Regierung charterte hunderte Flugzeuge, um die Bürger wieder nach Hause zu holen. Könnt ihr euch erinnern? Ich musste so daran denken, Gott selbst hat mit Jesus die größte Rückholaktion der Menschheitsgeschichte gestartet. Und bei dieser Rückholaktion hat dich Gott aber nicht aus dem Urlaub geholt, denn für Gott bist du ohne Jesus auch in deinem schönsten Urlaub schon verloren, sondern hier müssen wir jetzt die Perspektive Gottes einnehmen. Er sieht uns also nicht am Strand, sondern Gott sieht uns unter unserer Sünde verschüttet. Für ihn, mit dem Blick aus der Herrlichkeit schauend, sieht es eher so aus wie nach einem Grubenunglück, wo man tagelang nach den Verschütteten sucht und bohrt und diese dann mit einer Rettungskapsel versucht, in die Freiheit emporzuziehen. Das wäre der richtige Vergleich. Jeden Einzelnen emporzuziehen, jeden Einzelnen ganz persönlich. Und bei dieser Rettungsaktion kannst du dann eben nichts mehr selbst hinzutun. Es geht nicht. In diese Rettungskapsel kannst du auch keinen Ballast mit hineinnehmen, ist zu klein. Da passt wirklich nur ein Mann rein und da kommt dann die Buße ins Spiel. Für all deine, meine Sünde, überall da, wo du nicht deckungsgleich auf der Liebesfrequenz Jesu unterwegs warst, bittest du jetzt um Vergebung. Diese, deine Rettungskapsel, ist ein ganz persönliches Geschenk an dich. Dieses Geschenk auch zu ergreifen, obliegt dir selbst. Vielleicht denkst du, na super, zugreifen kann ich auch später. Gut, dass die Kapsel da ist. Lass mich noch in den Nebengang kriechen und noch ein bisschen Gold und ein paar Edelsteine suchen. Da sage ich dir, sei vorsichtig. So ein Berg ist tückisch. Und nicht nur Gorbatschow wusste, Es gibt ein zu spät. Du bist für Gott so wertvoll, so geliebt, dass sich Gott bis zu dir nach unten hin vorgebohrt hat. Und das ist der Unterschied zur Religion, wo man sich selbst mit vielen Mühen, Meditationen und Entbehrungen nach oben hin zu Gott hin durcharbeiten muss. Nein, der Vater im Himmel, dein Schöpfer, steigt ganz persönlich in seinem Sohn Jesus Christus zu dir herab in dieses Grubenunglück. Er bohrt sich förmlich durch deine ganze Sündenschuld, durch dein verhärtetes Herz. Er sucht wie ein Hirte das verlorene Schaf und er öffnet dir in Jesus die Tür. Jesus ist deine persönliche Rettungskapsel. Und er bietet dir seinen übernatürlichen Frieden, Versöhnung und ewige Gemeinschaft mit Gott an. Für diese Rückholaktion, ja damals wusste man ja noch nicht, ob man was dazu bezahlen muss, für diese Rückholaktion musst du nichts dazu bezahlen. Aber sie war auch nicht kostenlos, denn sie hat am Ende deinem Retter Jesus Christus das Leben gekostet. Er, der dich gerettet hat, der ging bei dieser Rettungsaktion drauf, indem er alle deine Sünden für dich am Kreuz bezahlt hat. Und ich kann mich noch gut an die Bilder im Fernsehen erinnern, als beim letzten Grubenunglück die Bergleute in dieser ganz schmalen Rettungskapsel durch dieses Rohr nach oben gezogen wurden und bei jedem Menschen, der hochkam, entbrannte ein Jubel. So wird auch Freude im Himmel sein, wenn ein Sünder Buße tut. Also wenn du deinen Heimatkurs nach Hause eingeschlagen hast. Gott steigt herab in deine Verlorenheit, in deine Krankheit, in deine Sinnlosigkeit. Er steigt herab und begegnet dir in deinen Fragen und Ängsten. Und er steigt auch herab in all diese Corona-Wirren. Ja, da haben wir die verschiedensten Meinungen bezüglich Corona und die haben letztendlich auch zu einer starken Polarisierung in der Gesellschaft geführt. Der eine schüttelt den Kopf über den anderen und es scheint, ein jeder will es besser wissen. Dadurch entsteht eine große Verunsicherung. Wem und was kann man noch was glauben? Als die Ankläger eine im Ehebruch ertappte Frau vor Jesus brachten, hatten die alle recht. Die hatten nämlich alle sowas von Recht, denn die hatten sie auf frischer Tat ertappt. Und sie wollten Jesus eine Falle stellen und fragten, was machen wir denn jetzt mit der Jesus? Ja, Steinigung, Todesurteil hätte angestanden, aber Jesus sagte nichts. Die hatten Recht, Jesus schrieb nur in den Sand. Und als den Leuten so ein bisschen zu lange dauerte, stand Jesus auf und sprach, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein und kniete sich wieder. Da gingen alle letztendlich weg. Zuerst die Älteren und später auch die jüngeren Hitzköpfe. Und es geht ja heute viel darum, wer Recht hat. Wie kann man sich noch eine eigene Meinung bilden? Wie viel alternative Medien brauchen wir? Wer sagt die Wahrheit? Es ist schwierig, denn ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, 5 Ingenieure gleich 10 Meinungen. Im Glauben dürfen wir das nüchterner angehen. In der Gewissheit, dass wir a. gerettet sind, b. einen festen Felsen als Grund haben und c. als Christen den zuversichtlichsten Blick in die Zukunft haben dürfen. Und das hält und trägt uns. Und jetzt sage ich vielleicht etwas sehr Unbequemes, aber ich sage es deswegen auch in erster Linie zu uns Christen, uns, die wir aus dem Wort Gottes wissen, dass wir den Regierenden untertan sein sollen. Um Gottes Willen, mit oder ohne Ironie, wird der eine jetzt oder der andere vielleicht denken. Im Römerbrief Kapitel 13 heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzung im Vers 1 und 2 ganz schlicht, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich also den Regierenden widersetzt, handelt gegen die von Gott gegebene Ordnung und wird dafür verurteilt werden. Zitat Ende. Aber, wird jetzt der Schriftbewanderte einwenden. Denke bitte auch an Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo Petrus und die anderen Apostel erwidern, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ja scheinbar so ein Blankoschein. Das ist ja die Karte, die man immer ziehen kann, wenn einem irgendetwas anderes nicht gefällt. Ja, das stimmt. Aber die Aussage der Apostel war ja, Gott mehr gehorchen. Versteht ihr? Gott mehr gehorchen. Also immer, wenn du auf diesen Vers dich berufen willst, dann musst du dich prüfen, ob du auch wirklich in seinem Willen unterwegs bist. Ob du wirklich auf dieser Wellenlänge, dieser Liebesfrequenz von Jesus bist. Das heißt, ob du mit seinem Wesen gerade vollständig deckungsgleich agierst. Wenn denn das so ist, genau dann und nur dann gilt es, sich auch über Obrigkeiten hinwegzusetzen. Alles andere wäre reine Zielverfehlung. Im Besonderen gilt das, wenn Mission und Evangelisation, also der Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott, verboten ist. Jesus geht noch weiter und führt im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 22 in Bezug auf das Töten auf eine noch viel feinere Facette. So ähnlich wie beim begehrenden Blick einer Frau. Dort sagt Jesus, und ich füge hier mal selbst mit hinzu, selbst wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Aber wer zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, Luther übersetzt das mit Narr, gehört ins Feuer der Hölle. Jesus ist hier ganz glasklar. Gott will seine Geschöpfe, die er liebt, ob sie uns gefallen oder nicht, nicht verspottet wissen. Es sind alles Geschöpfe Gottes. Und wenn sie dann zu Jesus gefunden haben, werden sie zu Kindern Gottes. Aber sie sind erstmal Geschöpfe Gottes. Ich bin manchmal sprachlos, wenn Christen Polizisten anpöbeln. Zielverfehlung. Oder Regierungsmitglieder verhöhnt oder lächerlich gemacht werden. Zielverfehlung. Ich kann es nicht ändern. Auch wenn ich diese Dinge vielleicht nicht alle mittrage, es bleibt Zielverfehlung, wenn man sich darüber hinwegsetzt. Hier und da nimmt man eine erkaltende Liebe wahr. Die Liebe zum Nächsten und auch die uns aufgetragene Liebe zum Feind. Der Anspruch ist sehr hoch, ohne Frage. Aber wir können den nicht ändern. Was wir der Regierung schuldig sind, ist, dass wir für sie beten. Und ich weiß, das tut ihr. Wir beten, dass sie Weisheit bekommt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die meisten von euch Älteren zumindest kommen aus der DDR. Und da denken wir an die friedliche Revolution. Zuerst ging man in die Kirche, man hat gebetet und dann ging man friedlich auf die Straße. Gut, wir wissen, Gott hat das alles vorbereitet. Es waren 40 Jahre um und es war eine geöffnete Tür da. Aber versteht mich richtig, wir haben letztendlich nicht auf alles gleich eine Antwort, aber Jesus hat auch nie eine Revolution anzetteln wollen, außer die Revolution der Herzen und der Liebe. Diese Liebesfrequenz, die Jesus sendet, das ist der Anspruch, das ist die Messlatte und die bleibt interessanterweise überall gleich. Egal, ob du in einer Demokratie wohnst oder in einem Unrechtsstaat oder in einer Monarchie, der Maßstab, die Liebe Jesu, bleibt überall dieselbe. Denken wir an Jesus, als er mit einer hochpolitisch brisanten Frage aufs Glatteis geführt werden sollte. als er gefragt wurde, müssen wir denn diesen verhassten Römern, dem Kaiser, wirklich Steuern zahlen? Mit meinen eigenen Worten. Heute würden wir vielleicht noch ergänzen, ist das denn wirklich mit dem Grundgesetz gedeckt? Was hat Jesus damals geantwortet? Ihr wisst es selbst. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Jesus differenziert ganz klar zum einen in die allgemeine Welt mit ihrem Auf und Ab, mit ihren Umständen und Zwängen und zum anderen in das Reich Gottes mit seiner Liebe, mit seinem Versöhnungsangebot und der lebendigen Hoffnung auf ewiges Leben. Liebe Geschwister, versteht mich richtig. Es bleiben zwei völlig getrennte Welten und wir wissen, dass Jesus uns nicht aus dieser Welt hier herausnimmt, aber uns versprochen hat, uns darin zu bewahren. Warum? Weil wir sehr wichtig sind. Wir sind nämlich Träger dieses Leitstrahls. Ihr seid alles kleine Leuchttürme, ja diese Liebesfrequenz, die ja in euch eine Resonanz gefunden haben will ausstrahlen. Dass die Liebesbotschaft des Evangeliums hinausgestrahlt wird zu den Menschen, die er wertachtet und liebt. Und wo er Gott eine Beziehung mit dir und mir haben will. Er sehnt sich danach. Darum sendet er heute noch pausenlos diese Liebesfrequenz und sucht in mir seine Resonanz. Und wer dann aus dieser Versöhnung heraus lebt, in dem hat Gott eine Resonanz wie in einem Lautsprecher gefunden, der seinem Nächsten zurufen kann, lass dich versöhnen mit Gott. Und so wird Jubel und Freude im Himmel sein und auch in deinem Herzen. Amen.